Der Gastro-Branchentalk.
Moin da draußen, ihr Gastrohelden. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserem Gastro-Branchentalk. Ja, es war wieder eine tolle Woche. Ich denke mal, dass viele auch ihre Biergärten voll hatten. Wir hatten eine kurze Unterbrechung durch wahnsinnig starke Regenschauer. Aber das hat euch wahrscheinlich nicht abgehalten. Eure Gäste sind sicherlich gekommen. Und ich begrüße dann wieder mal heute in unserer illustren Runde den Carsten und den Michael. Moin ihr beiden, schön, dass ihr wieder dabei seid.
Einen schönen guten Morgen da draußen in der spannenden Welt der Gastronomie.
Ja, auch aus München ein wunderschönes Servus, Endspurt der Woche. Ich würde sagen, legen wir direkt mal los, oder?
Ja, früh am Morgen, 8.30 Uhr. Ich hatte ja heute Morgen schon gesagt, ich habe total verschlafen. Ich bin runtergerannt ins Studio, weil ich hatte eine anstrengende Nacht. Die beiden Hunde mussten heute bei uns mal getrennt schlafen, weil die eine ist läufig und die wollten sich halt jede Zeit besuchen. Und dann ging es um zweimal raus, um viermal raus, um sechsmal raus. Ja, und dann habe ich irgendwie den Wecker nicht mehr gehört und bin fast nicht pünktlich in unseren Podcast gekommen.
Ach schön, dann bin ich nicht alleine, weil ich war ja auch noch in der Küche beschäftigt und habe mir die Schnauze am Kaffee verbrannt. Zum Glück bloß eine Schlürfwunde, haha. Aber ja, jetzt bin ich da, jetzt bin ich wach, jetzt ist alles gut.
Ich wusste, dass er den heute Morgen noch bringt, René. Ich wusste einfach, dass er den bringt.
Natürlich, Micha, natürlich. Schlechte Witze bin ich bekannt für.
Ja, gestern noch in unserer WhatsApp-Digital-Truppe, Truppe ist auch gut, so die kleine Seite oder den kleinen Seitenhieb und jetzt live hier reingebracht. Ja, macht euch da draußen keine Gedanken, hat sich die Zunge nicht mit einer Schlürfwunde verletzt, denn das war der Spruch, den er vorbereitet hat.
Da musstest du wieder petzen, ja. Aber ist okay. Ja, lieber René, wie war die Woche? Was hast du Spannendes erlebt?
Ja, ich kann eigentlich gar nicht viel und großartig was berichten, außer dass mich etwas bewegt. Mich bewegt eine Tendenz und eine zukünftig noch stärker werdende Tendenz der Insolvenzen in unserer Branche. Wir reden ja immer wieder über das Thema 7% und sollen sie bleiben. Wenn wir das mal hochrechnen, dass wir demnächst alles um 12% verlieren, also sprich, wir haben all unsere Umsätze im Gewinn nachher um 12% gesenkt, dann wird das schon dramatisch. Und wenn dann auch noch in 2025 der Mindestlohn dann auch nochmal um, 12% sinkt oder 12, noch was, dann sind wir bei fast, dann sind wir bei fast 25%, die wir an Mehrkosten in unserem Unternehmen haben innerhalb von 2 Jahren und die müssen wir natürlich auffangen und das ist schwierig. Und gestern gab es ja die Info, dass die Einstein-Gruppe in Berlin, also das ist ja eine Institution, ein Kaffee, in der Kurfürstenstraße, wo man sich gerne getroffen hat, mit ihren anderen beiden Restaurants Insolvenz angemeldet hat. Und das stimmt mich so ein bisschen nachdenklich. Wie geht's euch dabei?
Also um euch mal kurz abzuholen, wovon René gerade redet, ist die erneute Anpassung der Umsatzsteuer auf Getränke auf 19%, also von 7 wieder auf 19%. Für die Nicht-Gastronomen, die dazuhören, einmal abzuholen.
Da muss ich
und Kaffee
auch noch,
Einstein eine Institution. Du saßt da drinnen wie in einem Kaffeehaus. Ist so, also sitzt der immer noch, ist ein Insolvenzverwalter drin. Aber du sitzt da drin wie in einem wunderbaren Kaffeehaus. Es macht richtig Spaß, da zu sitzen.
Carsten, wir müssen dich jetzt mal unterbrechen. Nicht die 7% auf 19% bei Getränken, sondern bei Speisen.
Stimmt, bei Speisen, ja, meinte ich. Entschuldigung. Ja. Das war die Sache mit dem Kaffee. Also diese Anpassung wieder, das ist traurig.
Das ist ja aktuell wurde im Bundestag lediglich die Entfristung abgelehnt. Also aktuell ist es ja noch befristet, noch kommt es ja nicht. Es ist ja, glaube ich, noch bis Ende 2023 haben wir das auf jeden Fall noch, die 7%. Und worum jetzt alle Branchenverbände etc. werben, ist natürlich, dass die 7% auch darüber hinaus bleiben. Und nicht ab, ich glaube, 24 wieder auf 19% hochkommen, wenn mich nicht alles täuscht. Es geht dann aktuell nur um diese Entfristung. Genau.
Genau. Da hatten wir auch mal einen Podcast zum Thema Mövenpick-Steuer. Hieß es ja, dass die Hotellerie dann ihre Betten für 7% raushauen darf. bei den Speisen halt nicht.
Ja, ich finde. Ja, aber ich meine, im gleichen Zuge, auf das, was der René gerade gesagt hat, die gestiegenen Lohnnebenkosten, ich meine, durch die neue Sortierung oder durch die Umstellung bezüglich der Sozialversicherung, das heißt also im Worst Case ab 2024, muss man durchschnittlich das Unternehmen für seine Mitarbeiter mindestens mal 50 Cent mehr aufwenden bezüglich der Mindestlohngeschichte. Dann kommen noch mal mindestens 5% irgendwie oder 3 bis 4% höhere Kosten bei den Sozialversicherungen, auch in Bezug auf den Arbeitgeberanteil dazu. Und wenn dann jetzt noch von 7 auf 19% auch das wieder mit der Umsatzsteuer verändert wird, das ist dann schon auch wieder mal ein Brocken, der auf die Branche einprallt, der definitiv für das ein oder andere Leben nicht leicht zu schlucken ist. Und ganz ehrlich, Budgetplanung aktuell, das ist doch eigentlich mehr eine Lotterie, weil du doch überhaupt gar keine Ahnung mehr hast, was jetzt in einem Jahr noch passiert.
Ja, du hast schon recht, es ist eine Lotterie, aber Budgetplanung ist halt wichtig und gehört dazu, weil ich muss es ja trotzdem irgendwie versuchen zu planen. Weil, das erleben wir ja auch oft, viele Gastronomen leben wirklich von einem Tag zum nächsten und gefühlt von der Hand in den Mund. Und das kann kein Zeichen von Unternehmertum sein. Und ich glaube, da sind wir uns beide sowas von einig, lieber Michael, dass es so auch nicht gehen kann.
Ja, absolut. Da kann ich dir nur zustimmen. Wie gesagt, ich habe jetzt auch selber diese Diskussionen auch in der Fachpresse gelesen. Heute auch gerade wieder ein AGZ, der Artikel zum Thema Mindestlohn, wo ja auch die großen Hotelketten eher gespaltener Meinung sind. Die einen sagen, klar, für die Arbeitnehmer sensationell und die gestiegenen Kosten, ist das auch sinnvoll, dass das jetzt weitergeht. Aber ich habe jetzt auch schon einen Artikel gelesen von den regierenden Parteien, dass da das Ziel 14 Euro pro Stunde ist. Wo jetzt man auch nicht, also ich meine, mit 14 Euro pro Stunde bei 169 Stunden mit Abzügen, Steuer etc. wird man als Arbeitnehmer auch nicht reich, aber schaden kann es trotzdem nicht. Aber wenn man überlegt, was dann als Lohnnebenkosten für den Arbeitgeber wieder dazukommt, wird es jetzt nicht unbedingt günstiger, Hotellerie, Gastronomie, Betriebe zu betreiben in den nächsten Wochen beziehungsweise Monaten und Jahren, wenn das wirklich so in die Richtung sich entwickeln soll.
Richtig, also ich freue mich auch über jeden Arbeitnehmer, der ein bisschen mehr in der Tasche hat. Also vielleicht kann er sich dann doch mal wieder leisten, wegzugehen. Und wenn er bloß abends irgendwo draußen sitzt, ein Bierchen trinkt oder mit den Kindern irgendwie einen Indoor-Spielplatz mit teuer Eintritt besucht. Also alles schön, alles gut. Nur habe ich aber auch in meiner Zeit in der Bank gelernt, dass es eine Inflation bekämpfe ich nicht damit, dass ich das Geld irgendwie günstiger mache. Ne? Das geht ja auch nicht. Das wissen wir alle. Und von daher ist es schwierig. Und wir hatten ja auch bei unserem Treffen bei der Bundesregierung, da wird René vielleicht nochmal kurz was zu sagen, letzte Woche, hatten wir ja viele Gespräche mit Leuten aus den Fraktionen. Da hatte ich auch mit einem gesprochen aus der SPD-Fraktion, der meinte, ja, er hat eben dieser dauerhaften Verlängerung auf 7% nicht zugestimmt, weil sie einfach nicht wissen, wo das Geld herkommen soll und der Bundesregierung würde dann das Geld fehlen. Deswegen hat er dagegen gestimmt. Fand ich jetzt ein bisschen schwierig, aber ich kann dieses Argument grundsätzlich erstmal verstehen. Nur es ist eine Aufgabe der Politik, sich darüber Gedanken zu machen, wie ich irgendwas querfinanzieren kann. Oder bin ich da jetzt zu sehr Unternehmer und sage, sorry, euer Problem und nicht meins.
Das weiß ich nicht, ob du da zu sehr Unternehmer bist. Ich sag mal, eine Querfinanzierung hin oder her, wir dürfen eins nicht vergessen, die Prognose sagt, dass wir 30-50% unserer Gastronomen dann verlieren werden. Also, Entschuldigung, nicht 30-50%, sondern 30.000 bis 50.000 nochmal verlieren werden. Und wenn ich mir angucke, dass wir eigentlich ein Wirtschaftsmotor mit unserer Branche sind, wir machen circa 12% des Bruttoinlandsproduktes mit der Gastronomie und Hotellerie. Und ich sag mal, unserer 360-Grad-Gastwelt, das ist schon eine Hausnummer. Und wenn man dann einfach die Wertschätzung nicht hat, ja, wir haben, keine, aber auch wirklich keine Wertschätzung. Wir können uns ja mal angucken, wo wir angedockt sind. Ja, wir sind bei Wirtschaft und Klimaschutz angedockt. Ja, wir haben keinen Staatssekretär für den Tourismus mehr, den wir vor 2 Jahren noch hatten. Dieser Posten ist abgeschafft worden. Also die Wertigkeit sozusagen bei der Bundesregierung unserer Branche. Es gibt einen Koordinator, der sich um den Tourismus, wo wir mit der Hospitality angesiedelt sind, drum kümmert. Und es gibt ja eine Tourismusstrategie. Die ersten Entwürfe sind ja vorgelegt worden, aber das sind halt Punkte zum Sparen. Sparen, 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 nachhaltig, nachhaltig, nachhaltig. Und da ist kein Leben drin, da ist keine Kraft drin und vor allen Dingen ist da auch die Wertschätzung nicht drin. Und wenn ich mir anschaue, wie wir dort wahrgenommen werden, also von vielen Abgeordneten, die so ein bisschen sich damit beschäftigen, ist das sehr positiv. Aber das ganze Gros der Bundesregierung und ihre Pläne zu unserer Branche ist einfach ja unterirdisch. Ja, da sind wir einfach nicht da. Wir sind halt die kleinteiligen. Wir müssen halt noch weiter nach vorne. Wir müssen uns noch mehr zusammensetzen. Aber vielleicht kommt das irgendwann mal. Also ich bin mal gespannt, wie es weitergeht.
Also für mich ist immer noch das große, große, große Problem in unserer Branche ist und war viel mehr, und das ist eigentlich das, was ich mir hoffe, die Einstiegskriterien, um einen gastronomischen Betrieb überhaupt aufnehmen zu können. Da muss dran gearbeitet werden. Ich meine, wenn Unternehmer, die in diesem Bereich arbeiten, ich meine, klar, ein Fliesenleger muss auch ein Meister sein, das ist aber noch lange nicht garantiert, dass er jetzt erfolgreicher Unternehmer wird, aber nichtsdestotrotz, die Einstiegskriterien, um einen gastronomischen Betrieb in Deutschland führen zu können, müssen höher sein, muss an entsprechende Ausbildung und an entsprechende Nachweise gekoppelt sein, sodass einfach nicht jeder Zweite einen gastronomischen Betrieb einfach so heute oder morgen eröffnen kann, bloß weil er der Meinung ist, er kann freihändig 2 verschiedene Sorten Eiscreme zu Hause zubereiten. Und das muss sich ändern. Und ich glaube, dann haben wir auch eine Chance. Weil ich meine, im Endeffekt geht es ja auch bei uns, bei den Gastropiraten, darum, Lösungen offen zu legen. Und ich meine, mit diesen Mehrbelastungen, ich meine, ich sehe es selbst im privaten Haushalt, das, was jetzt, ich sag mal so, alleine schon in 23, wie ich mehr zahle, obwohl ich nicht mehr mache oder irgendwie Dinge mein Verhalten geändert habe, ist schon beachtlich. Und wenn das jetzt auf einen gastronomischen Betrieb mit 10, 15, 20 Mitarbeiter einfasselt, dann reden wir über hohe fünfstellige Beträge, die einfach mal mehr da sind als Aufwendung oder weniger als Umsätze. Und das ist dann schon entscheidend. Aber eigentlich hat der SPD-Politiker Dirk Carsten damit zu verstehen gegeben, dass unsere Branche doch essentiell und extrem wichtig ist. Weil wenn die Senkung von oder die permanente Senkung von 19% auf 7% so viel Geld dem Staat kosten würde, das heißt also, wir machen doch nicht unwesentlich Umsatz in unserer gesamten Branche.
Hast du vollkommen recht, also die Wertschätzung, weiß nicht, ist es eine Wertschätzung der Branche oder ist es eine Wertschätzung, ich liebe eure Steuereinnahmen? Das fand ich jetzt, also unabhängig, ob nun, egal welche Partei, aber ich fand diese Aussage in dem Hinblick schon wieder fragwürdig, weil ich wusste jetzt nicht, was ist ihm wichtig, die Gastronomiebranche oder die Gelder, die da durch reinkommen, und wäre es ihm egal, ob er damit, keine Ahnung, jetzt mit einem Fliesenleger sonst irgendwas geredet hätte oder mit uns. Das fand ich so ein bisschen schwierig, unabhängig von der Partei.
Ja, ich meine, solange der Koordinator für Tourismus, ich weiß gar nicht, wer das ist, solange diese Person nicht aus der Partei mit den grünen Farben kommt, ist alles gut. Dann ist da Hoffnung im Laden. Gut.
Also wie gesagt, die Parteizugehörigkeit ist mir egal, solange die Leute einen guten Job machen. Also die können ja angestrichen sein, wie sie wollen. Solange der Job funktioniert, ist meine Welt in Ordnung. Aber gut. Aber mal ein anderes Thema. Du warst ja jetzt bei der Upnext, Startnext, irgendwas mit Next unterwegs. Hatten wir ja letzte Woche das Thema. Das war ja mehr Hotellerie als Gastronomie. Ist da dieses Denken genauso? Oder stimmt es, was man so liest, dass es den Hotels wirklich besser geht mit verlängerten Buchungszentren, Fenstern und Auslastung, dass das alles wieder wirklich steigt? Oder wie ist da die Stimmung? Du hast ja sicherlich mit sehr vielen Leuten geredet im Bereich.
Ja, definitiv. Also ich sag mal, die Stimmung ist durchweg positiv. Bei den ganzen Dienstleistern, die auch vor Ort waren, aber auch in der Hotelleriebranche. Ich meine, Stadthotels, Businesshotels, da sieht man zumindest Trends zur Normalität, was Buchungsfenster, was Bestätigungsraten anbetrifft. Ich meine, Man muss auch überlegen, in den letzten 2 Jahren war es unheimlich schwer, auch Veranstaltungen wirklich bestätigt zu bekommen, sodass man auch mit dem Geld planen konnte, weil die Firmen halt einfach dort sehr spät Dinge bestätigt haben, aufgrund von, ich habe keine Ahnung, ob die Veranstaltung überhaupt stattfinden kann, aber aufgrund von gewissen Auflagen etc. Man merkt jetzt auch in der Stadt zum Beispiel, ich lebe ja in München, dass der Amerikaner als Businessgast und als Tourist wieder zunehmend kommt. Auch die waren lange, lange weg und sind jetzt auch erst Richtung Sommer wieder zurückgekehrt. Was der Branche noch fehlt, und das sagen alle, ist der komplette asiatische Markt, speziell auch China, egal ob jetzt Business oder im Leisure-Bereich, der fehlt auf jeden Fall noch. Da ist noch viel Luft nach oben. Aber ansonsten, auch wenn man auch den Verbänden dazu zuhört, es geht in die richtige Richtung, aber es geht anders in die Richtung. Das heißt, Veranstaltungskonzepte sind neu, man muss umdenken, es passiert auch ein Umdenken, es fallen Veranstaltungen weg, neue Veranstaltungsformate, ähnlich wie UpNext, werden kreiert, einfach um auch aktuell diesem ganzen neuen Arbeitsmarkt Themen wie Work-Life-Balance, wie New Work, irgendwie auch in unserer Branche gerecht zu werden und auch dort neue Formate zu machen, die so ein bisschen auch weg von dieser typischen Zweitageskonferenz gehen, sondern hin zu viel mehr Interaktion und viel mehr Mitgestaltung in dem Bereich. Also von daher war das Event an sich sehr gut, hat sehr viel positive Stimmung in den Markt gebracht. Ich meine, medial waren ja im Prinzip alle großen Verbände oder dort vor Ort, haben entweder eigene Veranstaltungen abgehalten oder haben sich halt dort mit integriert, mit Themen. Aber wie gesagt, Stimmung ist gut in der Branche und man sieht Normalität zu kommen. Wobei aber auch mit einem großen Fragezeichen auf diesen Expansionswahn geschaut wird. Ich meine, in Berlin sollen jetzt wieder irgendwie 10.000 Betten dazukommen in einer Stadt, die sowieso seit Jahren zu kämpfen hat, ähnlich wie in der Vor-Corona-Zeit auf Durchschnittsbelegungen zu kommen in einer gesamten Stadt von 60%+. Und aktuell ist Berlin eine der schlechtesten deutschen Städte, was so die Durchschnittsauslastung von Hotels mit um die 55% ist, was natürlich ein Desaster ist. Und wenn man dann merkt, da kommen jetzt nochmal 10.000 Zimmer dazu, da habe ich großes Fragezeichen. Oder wenn man Arcor zuhört, die jetzt sagt, okay, da sollen jetzt in den nächsten Jahren noch irgendwie 1.200 Hotels immer noch dazukommen und dann irgendwie wollen die über 7.000 Hotels haben. Also da stellt sich für mich so ein bisschen auch die Frage, wobei aber auch zwar noch sehr einseitig der Trend zur Digitalisierung, zumindest in dem ganzen Ablauf, Pre-Stay, Post-Stay und auch während des Aufenthalts. Das heißt also vom Buchungsprozess bis hin zur Reise, also bis zur Reise vor Ort und bis zur Abreise, dass dort sehr viel in der Hotellerie digitalisiert wird, digitalisiert wurde und dass diese Themen angekommen sind, aber immer noch in der breiten Masse operative Unterstützung, sei es Planung, sei es operative Hilfsmittel jenseits des Roboters, um Serviceabteilungen, Housekeeping, Restaurantabteilung, Barabteilung zu unterstützen und den ein oder anderen fehlenden Mitarbeiter dort irgendwie mit cleveren Lösungen zu ersetzen. Da fehlt's noch und da ist die Branche noch sehr zögerlich, einfach aufgrund der aktuellen Probleme dort auch wirklich in die Handlung zu kommen, in die Umsetzung zu kommen, überhaupt sich mit sowas zu beschäftigen, um zu gucken, okay, wie kann ich langfristig auch operativ Digitalisierung zusammen mit meinen Mitarbeitern effektiver einsetzen, um den gestiegenen Kosten und dem, was da alles noch so kommt, auch bewältigen zu können. Aber ansonsten, tolles Format, man muss wirklich den Hut ziehen. Die haben ja wirklich die Veranstaltung zum ersten Mal so gemacht und kann man nur sagen, well done. Da gab es andere etablierte Formate dieses Jahr, die extrem enttäuschend waren und eher grob überdacht werden sollten.
Okay. Klingt spannend. Also ja, mich hat diese Meldung auch jetzt wirklich gewundert, dass wieder über 10.000 Betten und Zimmer in Berlin neu gebaut werden wollen. Und ich dachte mir so, okay, ich war auch verwirrt, dass Steigenberger Luxusressort wieder weiter ausgebaut wird im asiatischen Raum. Die haben jetzt, glaube ich, irgendein tolles Ressort in Bali? Wie sagt man eigentlich? Egal. Da halt gekauft, ne? Und ich frage mich so, okay, also was ist der Unterschied zwischen euch in eurem Denken? Handelt ihr einfach bis antizyklisch zu allen anderen? Oder was ist da anders im Vergleich zu dem Durchschnittsgastronom an der Ecke? Das habe ich noch nicht so ganz irgendwie erfassen können für mich. Keine Ahnung.
Michael, du hast mir heute in unserem Vorgespräch erzählt, dass es da ein schwedisches Modell gibt mit der Arbeitszeit. Darüber wollten wir auch kurz nochmal sprechen. Was hat es auf sich?
Ja, genau. Ich habe einen ganz interessanten Artikel im Gastgewerbemagazin gelesen. Da geht es um partizipative Dienstplanung. Das ist ein HR-Konzept, was aus Skandinavien kommt. Genau kommt das von der Tamigo-Gruppe. Und jetzt klingt so das Telefon, die haben, ich sag mal so, ein Dienstplankonzept, das funktioniert dort Bereich, um diesen ganzen Thema Work-Life-Balance und die wegzukommen von dieser Top-Down-Dienstplanung. Das heißt also von oben herab Festlegung der Arbeitszeiten und Mitarbeiter müssen dem Folge leisten. Geht es hier vielmehr darum, dass also im Prinzip Mitarbeiter in die Planung involviert werden und sozusagen bei der Erstellung ihrer eigenen Dienstzeiten etc. dort mit involviert werden und sagen können, hey, ich will da und dort arbeiten, um ihrer eigenen Freizeit wieder mehr gerecht zu werden. Das heißt also, die Dienstpläne werden dort nicht einfach festgelegt und hingepackt, sondern es geht halt dort um diesen partizipativen Führungsstil. Das heißt also, dass die Mitarbeiter dort aktiv sagen können, hey, ich möchte so arbeiten, dann arbeiten, das ist meine Vorlieben etc. Und so entsprechend diese Dienstplanung kommt, um wirklich allen irgendwo gerecht zu werden. Finde ich einen sehr spannenden Ansatz, ist jetzt für mich per se nichts Neues. Habe ich in meiner aktiven Zeit auch in der Hotellerie so gut wie es geht natürlich betrieben. Ich sage immer nur speziell auch dieses Thema Wunschzettel oder Wunschdienstplan. Wo man ja immer sagt, okay, hey, wenn du frei hast, gib deinen Zettel ein und wir schauen, dass wir das umsetzen. Was sagt ihr dazu? Also könntet ihr euch sowas vorstellen, dass man sagt, okay, hey, ich plane jetzt meinetwegen in 2 Wochen im Voraus meinen Dienstplan, was sowieso sinnvoll wäre, einfach um den Mitarbeitern so ein bisschen auch eigene Planung zu erlauben und sage, hey du, das sind die Dienstzeiten, tragt euch bitte alle ein, so wie ihr wollt und könnt oder zu sagen, hey, der eine Mitarbeiter fängt um 3, der nächste um 5 an und so weiter, einfach nur, damit man alle abholt. Was sagt ihr dazu?
Also ich find's ja sehr spannend. Wie du ja schon gesagt hast, das ist ja nicht wirklich was Neues. Neu wäre, wenn ich sag mal, wirklich den Mitarbeiter komplett die Freiheit gebe, dass er sich einträgt. Das heißt, dass ich sage, okay, pass auf, wir müssen jetzt die Dienstpläne für den nächsten Monat machen. Das Portal ist frei, tragt euch ein, sprecht miteinander, schaut, dass alle Zeiten abgedeckt sind. Und wenn das abgedeckt ist, dann gebe ich mein Go. Das heißt, wenn man wirklich eine komplette Freiheit hat, die Problematik, die ich dabei sehe, umso mehr Mitarbeiter ich habe, umso komplizierter wird das Ganze, ja, weil ich ja auch, ich sag mal, starke Mitarbeiter habe, schwache Mitarbeiter habe, vielleicht an bestimmten Tagen ganz spezielle Mitarbeiter brauche, die ich dann vielleicht nicht bekomme, weil sie sagen, nee, da möchte ich dann lieber frei haben. Am Ende des Tages wird das Konzept wahrscheinlich sogar funktionieren, weil, ich sag mal, die Selbstdisziplin und vielleicht sogar das eigene Auge der Mitarbeiter dadurch geschult wird und sie auch vorbereitet werden auf vielleicht später die gleiche Aufgabe, vielleicht gehen sie mal ins HR oder was auch immer oder leiten ein Team und müssen das koordinieren. Also ich finde das gar nicht so uninteressant.
Jetzt muss ich mal fragen, ist es nicht das, was eigentlich diverse Tools, also wie sie alle heißen hier, Planmail, Fragtaul, bla bla bla, also ich will jetzt keinen empfehlen, aber auch da habe ich ja die Möglichkeit, dass die Leute, meine Mitarbeitenden, sich alle komplett eintragen und dann kann ich mein Go dazu geben oder auch nicht. Nur die Endkompetenz liegt da natürlich immer noch bei demjenigen, der den Dienstplan freigibt. Das wird da ja nicht viel anders funktionieren. Jetzt frage ich mich, was ist daran neu? Oder ist es einfach bloß besser und anders kommuniziert? Also ich habe jetzt so das Innovative noch nicht ganz begriffen dabei.
Ja, ich meine, was heißt das Innovative? Es ist halt einfach, ich meine auch mein Lieblingswort, das Wort Leadership wird ja aktuell, jeder Zweite hat momentan eine eigene These, wie Leadership funktionieren soll und findet total fancy neue Namen, wie Führung funktionieren soll. Viele Sachen erkenne ich da aus meiner aktiven Zeit einfach auch im Bereich Leadership wieder. Es geht halt einfach nur darum, dass diese typische Top-Down-Mentalität nicht mehr da ist, sondern dass im Prinzip Mitarbeiter, egal wo, welches Alters und welcher Generation, halt einfach die Dienstplanung so mitgestalten können, sodass jeder irgendwo seinen privaten und seinen Freizeitgedanken dort mit aufnehmen kann. Und im Endeffekt geht's, finde ich, das einzige Herausforderung, die ich da so bei habe, wenn wir jetzt gerade auch mal ein bisschen zurückschwenken in unsere heutige Folge, wo es ja auch um das Thema Stundenlohn etc. ging. Ich glaube, wenn ein Arbeitgeber einen guten Rahmen vorgibt, weil es geht ja auch darum, effektive Arbeitszeiten zu haben, sodass wenn der Mitarbeiter die 8,5 Stunden, including Pause, da ist, dass er diese 8,5 Stunden für das Unternehmen so effektiv wie möglich ist und nicht davon 3 Stunden irgendwie Besteck poliert und 1 Stunde irgendwo in der Pause irgendwo steht und eigentlich nur 3 Stunden Gäste bedient und wirklich Umsatz für das Unternehmen generiert, geht es vielmehr darum, dass, glaube ich, die Arbeitgeber einen guten Rahmen setzen, sodass, wenn der Mitarbeiter kommt, er nicht sinnlose Zeit hat. Und ich glaube, das ist so ein Hauptproblem unserer Branche, dass wir immer noch nicht begriffen haben, dass in der Arbeitszeit, wo ein Mitarbeiter da ist, ich dafür sorgen muss als Unternehmer, dass die Mitarbeiter, sagen wir mal, die Service-Mitarbeiter, nicht noch nebenbei die Toiletten putzen, dies, das, jenes und sonst irgendwas tun, sondern der Service-Mitarbeiter per se dafür da ist, sich um Gäste zu kümmern. Und wer sich gut um Gäste kümmert, macht gute Umsätze. Und wer gute Umsätze macht, kann den Laden bezahlen. Aber wenn der Mitarbeiter kommt, an seiner Schicht nur 3 Stunden bei irgendwelchen Gästen ist und 5 Stunden irgendeinen anderen, Entschuldigung, Scheiß macht, ja, dass die Rechnung nicht aufgehen kann mit 12,50 Euro oder auch mit 14 Euro, ja, da müssen wir nicht drüber reden. Und genau da finde ich diese Dienstplanung, partizipative Dienstpläne richtig gut, weil man sagt, okay, ich gebe als Arbeitgeber einen Rahmen vor, das möchte ich gerne von meinetwegen den Mitarbeitern in der Küche, meinetwegen den Mitarbeitern im Service oder an der Bar oder an der Rezeption. Und innerhalb dieses Rahmens können die Mitarbeiter sehr frei, zusammen auch mit dem Leadership-Team, um das Wort wieder in den Mund zu nehmen, die Dienstplanung gestalten, sodass im Endeffekt irgendwo jeder sich abgeholt fühlt und alle irgendwie mitreden können. Weil wir wissen ja, ein Team, wenn alle irgendwie mitbestimmen sollen und irgendwie was Neues gemeinsam machen, steht viel mehr hinter der Sache, als wenn sie es einfach nur von oben vordiktiert bekommen und einfach nur umsetzen müssen. Und von daher finde ich den Ansatz eigentlich gar nicht wirklich verkehrt.
Ja, danke.
Und für sehr praktikabel in der Branche.
Danke für deinen Einblick. Ich habe mir jetzt nochmal so ein paar Gedanken gemacht, was vielleicht wichtig ist für euch da draußen. Also Punkt 1 ist, wenn ihr eure Mitarbeiter einsetzt, denkt dran, dass ihr durchschnittlich so um die 60 Euro Umsatz brutto pro Stunde mit jedem Mitarbeiter erreichen müsst. Das heißt, schaut euch bitte an, wie viel Umsatz macht ihr gerade, wie viele Mitarbeiter sind dort. Ja, wenn ich in einem Restaurant mit 4 Mitarbeitern arbeite, muss ich pro Stunde halt diese Summe auch erreichen pro Mitarbeiter mit 60 Euro. Egal wie viel ich habe, da zählt dann aber auch jede Kraft dazu. Also alle, die arbeiten, müssen sozusagen pro Stunde berechnet werden. Und ich habe mir weiterhin nochmal Gedanken gemacht, jetzt während unseres Podcastes, das Thema Insolvenz. Also, ich mache euch folgenden Vorschlag, wenn ihr nicht wisst, wie sollt ihr sozusagen diese ganzen Sachen, wie sollt ihr euch aufstellen? Wie sollt ihr in der Zukunft vernünftig arbeiten? Ihr habt keine Budgetplanung, ihr habt keine Zukunftsplanung, ihr wisst nicht, wie ihr jetzt kalkulieren sollt. Wie sollt ihr mit den Gästen umgehen, dass ihr eure Preise dann um, ich sag mal, 12, 15%, vielleicht sogar 20% erhöhen müsst? Wie kann man das Ganze kommunizieren? Wie kann ich mich so aufstellen, dass ich auch, ich sag mal, wirklich in 2024 durch das neue Gesetz oder das Zurückkommen der alten Zeiten, wie kann ich da erfolgreich bleiben? Weil alle haben momentan das Problem, dass sie nicht wissen, wie stelle ich mich eigentlich auf? Da könnt ihr, wie immer, in den Shownotes haben wir den Kalendereintrag. Ihr könnt auf unsere Webseite gehen, tragt euch ein. Wir machen jetzt mal, ich sag mal, kostenlose Gespräche mit euch. Wir finden mal Strategien und Ansätze, wie ihr euch erfolgreich aufstellen könnt. Wir geben euch Tipps und Handlungshinweise. Das Ganze ist völlig kostenlos und unverbindlich. Wir schenken euch sozusagen unsere Aufmerksamkeit und gucken mal genau an eurem Unternehmen. Wir haben ja nur weit über 1000 gastronomische Einrichtungen schon erfolgreich aufgestellt. Im letzten Jahr das Thema Digitalisierung ganz weit vorangetrieben mit unserem Projekt in Hessen. Also von daher meldet euch einfach, tragt euch ein. Das kostet nichts, es tut nicht weh. Und wir gucken gemeinsam mit unserem Team mal auf euer Unternehmen. Wir haben sozusagen mal die Brille auf, die ihr vielleicht nicht habt, weil irgendwann wird man ja auch betriebsblind. Und wir schauen gemeinsam mit euch mal und entwickeln vielleicht die ein oder andere Strategie, damit ihr vernünftig aufgestellt seid. Also das ist mein Angebot an euch da draußen. Einfach auf unsere Webseite gehen, gastropiraten.de oder in den Shownotes Kalendereintrag sofort buchen und wir sind für euch da. Ja, ansonsten würde ich sagen, war wieder eine tolle Runde. Carsten, Michael, eure letzten Worte und Grüße.
Noch eine Kleinigkeit für unsere Stammhörer. Nichts Wichtiges, aber die unseren alten Podcast auch noch kennen. Liebe Grüße von unserer ehemaligen Podcast-Stimme von Mali, mit der hatte ich gestern kurz telefoniert. Liebe Grüße, es geht ihr gut und ja, ich soll euch alle schön grüßen. Wusste René auch noch nicht, aber Grüße gehen raus. So.
Ja, dann nochmal. Waren das deine letzten Worte und deine Verabschiedung?
Nee, also haut noch eine Delle ins Gastro-Universum, macht es gut und ja, wenn ihr Fragen habt, ruft an, wir sind für euch da. Und dann war das jetzt vermutlich mein letztes Wort in diesem Podcast für heute.
Michael.
Achso, das war die Überleitung zu mir. Ja, wie schon gesagt, Endspurt der Woche, gebt nochmal richtig Gas, gebt alles, nutzt die Sonnenstrahlen aus, habt Spaß mit euren Gästen, habt Spaß mit euren Mitarbeitern und lasst es krachen.
Fällt euch beiden noch so ein Schlagwort ein, was für unsere Branche vielleicht jetzt so in die Köpfe rein muss?
Hashtag einfach machen. Einfach machen.
Hashtag gemeinsam und füreinander einstehen. Für die gesamte Branche.
Na, dann sage ich noch einen Hashtag 7% entfristen. Für immer. Ich sage danke. Es war wieder schön, dass ihr dabei seid. Schaut wieder auf unseren Webseiten vorbei. gastro-piraten.de oder gastro-piraten.pro. Da könnt ihr euch kostenlos in unserem Online-Seminaren anmelden. Da gibt es viele kostenlose Kurse. Ansonsten bleibt gesund, bleibt so, wie ihr seid. Vor allen Dingen macht unsere Gäste glücklich. Vielen Dank.